Herzlich willkommen bei Nerd und Krempel, eurem Lieblings-Nerdcast. Und wir sind hier wieder versammelt an einem schönen Morgen. Und ich begrüße nicht nur alle Nerds da draußen, sondern auch Gregor in der anderen Leitung in Nerdhausen.
Ja, schönen guten Morgen. Ist ein bisschen früh, ne? Irgendwie gestern Abend war es lang. Aber ich habe keinen Alkohol getrunken, das möchte ich betonen.
Ja, Gregor, warst du wieder mal auf eine Feier, auf eine Weihnachtsfeier.
Ja, nennen wir es eine Feier, sagen wir es mal so. Feier trifft's, ja. Ob es ausdrücklich eine Weihnachtsfeier war, da sind sich die Experten uneins, aber es war schon feierlich, ein geselliges Beisoffensein oder wie. Nein, ich hab ja nicht getrunken.
Genau. Unser Gregor würde ja niemals trinken.
Im Leben nicht.
Nein. Deswegen ist er auch der Einzige, der beim grauen Rat immer schön Wasser trinkt, anstatt Astra.
Ja, also selbstverständlich. Ich meine, selbst wenn es Astra wäre, besteht ja auch zu über 90% aus Wasser, oder?
Ja, vermutlich, ja. Okay, heute reden wir über zwei Klassiker. Und zwar, ich einmal über Free Willy und du redest über?
Brust oder Keule?
Sind beide Filme, die in der Nähe unseres Jahrganges rausgekommen sind. Und wir dachten so, ja, passt doch so, ne? Da waren wir noch so in Windeln quasi, mehr oder weniger. Und ja, fangen wir doch einfach an. Free Willy? Ich fange an mit Free Willy.
Ja, ich muss dazu sagen, als der rauskam, da war ich dem Windelalter gerade so schon entwachsen. Da war ich so schon im Teenageralter. Also das heißt, ich habe den, glaube ich, näher am Originalaufführungstermin gesehen als du. Allerdings auch seitdem auch nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt.
Okay, also ich weiß nicht, für all die Leute, die nicht Free Willy kennen, gibt es die? Free Willy ist über ein Film über einen Orca namens Willy. Überraschung. Und es fängt damit an, dass man extrem lange Orca-Sequenzen sieht. Und ich meine jetzt gefühltermaßen 5 Minuten, bevor das Logo reinkommt, was das schlimmste Logo ist, was ich seit Jahren gesehen habe. Und zwar ist es wirklich, wird halt gezeigt, wie Willy gefangen wird und von seinen Verwandten getrennt wird und sie machen traurige Wahlgeräusche und so weiter und so fort. Und dann sieht man das Netz, das so rundherum ist und das Logo ist tatsächlich rund. Also das ist so wirklich so auf das Netz projiziert. Und ich so, ja, die 90er. Das ist aber auch nicht das einzige Mal, wo man diesem Film sein Alter ansieht. Dann ist die nächste Szene, die man sieht, ist, wie Jessie, die Hauptfigur, versucht bei anderen Menschen vor diesem, wie heißt das Ding jetzt überhaupt, wo der Wal wohnt, wo der Orca wohnt, dieser Pool, dieser Vergnügungspark, versucht er da, Jessie ist die Hauptfigur, ist obdachlos oder von zu Hause weggelaufen, wie auch immer, und versucht halt Geld zu schnorren von den anderen Menschen, kriegt so ein paar, aber sie haben am Schluss er und die anderen Kids, mit denen er unterwegs ist, sind, haben am Schluss einfach zu wenig Geld zusammen, um sich was zu essen zu kaufen, und so fangen sie an, Essen zu klauen. Und jetzt kommt der unglaubliche Part und da dachte ich so, da merkt man, dass der Film noch aus den 90ern kommt. Sie klauen Hochzeitstorte aus einem Lieferwagen. Ja, zumindest irgendwie eine Sahnetorte. Zwar nicht mehr, gut, nicht eine Hochzeitstorte, aber es ist eine Sahnetorte. Was weiß ich, ich bin ein Mann. Ich habe keine Ahnung.
Man nimmt, was man bekommt, würde ich sagen.
Ich finde das, was mich dann fast am meisten aufgeregt haben, die sitzen dann irgendwie in der Halfpipe abends zusammen und reden darüber, wie scheiße ihr Leben ist und wie froh sie sind, von ihren Pflegeeltern weg zu sein. Und dann kommt die Polizei und dann trampelt einer tatsächlich über die Torte. Das ist wirklich.
Das ist ja hier Missbrauch von Lebensmitteln und das, also das, na, hallo?
Ja, gut.
Also vergesst den Orca. Jetzt kommt die wahre Tragik dieses Films raus.
Ja, also ich meine, man kann doch nicht über eine Torte laufen. Also ich meine, ich als Christ, der ja allerhöchstens ein Salatblatt pro Tag isst, damit ich immer wie dünner und schlanker werde, ich kann ja keine Torte mehr essen, aber du als Gregor musst doch dieses Schicksal
Ich fühle mit der Torte. Ich hätte mich ihrer fachkundig angenommen, ganz sicher.
Das glaube ich dir aufs Wort.
Ich bin gar nicht so breit geworden dieses Jahr. Also höchstens 5 Kilo oder so.
Ja, genau. Eine Null davor. Ja. Ja, es geht auf jeden Fall weiter, dass sie in dieses Observatorium oder wie auch immer, wo der Wal halt drin ist, wo man halt reingehen kann, die zwei Jungs, das ist Jesse und sein bester Freund, dessen Namen ich total vergessen habe und ich dieses Mal genauso schlecht vorbereitet bin wie Gregor normalerweise, werde ich jetzt auch nicht googeln, aber auf jeden Fall.
Aber darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen, wenn ich den Film jetzt nicht ganz falsch in Erinnerung habe, Jesse ist doch der ganz junge Elijah Wood, oder der dann später hier auch hier den
Nein, ist das nicht der Elijah, Nein, nicht?
Sicher?
Man merkt langsam dein Alter an, ne? Die Senilität und so, es geht langsam bergab mit dir. Das ist nicht gut, ne? Nee, es ist nicht Elijah Wood, das ist ein komplett anderer Schauspieler, der heutzutage komplett unbekannt ist. Und ich habe den tatsächlich vorher auch gegoogelt, ich weiß nur seinen Namen nicht mehr. Und das kann ich jetzt eigentlich nachholen, weil ich bin ja Chris, ich mache sowas.
Ja, ich habe auch mal. Du hast recht. Jason James Richter.
Okay, bist du schneller als ich. Gut. Das ist sehr
außergewöhnlich. Mit welchem Film habe ich das jetzt verwechselt?
Das ist eine gute Frage. Wir können gerne darüber rätseln, aber ich weiß, dass Elijah Wood als Kind in Zurück in die Zukunft einen Gastauftritt hatte.
Okay, aber das meinte ich nicht. Naja, das ist dann bestimmt ein schönes Rätsel für alle diejenigen, die Kommentare schreiben möchten.
Genau. Nachdem sie fertig gerätselt haben, wer diese beiden Stimmen sind, die diesen Podcast machen. Aber gut, weiter im Text. Ja, naja, jedenfalls, sie sprechen dann wild rum und dann kommt die Polizei und der eine Freund haut ab und Jesse, der halt ein bisschen kleiner ist und halt nachteilig ist, weil kleiner Beine, ne? Wird erwischt und verhaftet und in einer Manier, da könnte man meinen, das ist ein Schwerverbrecher. Die nächste Szene geht dahingehend, er ist auf einem Polizeirevier oder was auch immer, Sozialamt und spricht mit seinem Sozialarbeiter, der ihm dann so sagt, oh, das geht nicht mehr, du klaust, du machst jeden Scheiß. Und das Einzige, was der liebe Jesse nur wissen will, ist, hat irgendjemand meine Mutter gefunden? Und dann meint man der ganze Tenor von diesem Film ist immer noch sehr ganz klar, die Mutter, die muss irgendwann mal wiederkommen, so. Naja, und ist halt das Nächste, was dann da ist, Jesse wird gekarrt zu seinen neuen Pflegeeltern und die nehmen ihn natürlich mit weiten, offenen Armen auf und wollen ihn lieb haben und er findet alles scheiße. Und er wird dann verdonnert zu Sozialstunden. Dass er halt seine Schmierereien in diesem Observatorium, wo der Wal ist, wegmachen muss. Und so trifft er halt wieder auf diesen Orca, Willi. Den hat er auch kurz mal gesehen, als er nachts da eingebrochen ist und hat sich total erschrocken. Das ist wirklich so eine Scary-Movie-Einstellung. Aus dem Nichts heraus plötzlich Lichter, Donner, blablabla. Und dann der Orca und dann, sah wirklich tatsächlich ein bisschen gruselig aus. Ja, und macht dann die Schmierereien weg, freundet sich mit dem Orca an und alle Erwachsenen sind erstmal so, ja, nee, das geht nicht, das ist so ein Krimineller, der soll doch nichts mit diesem Orca haben und dieser Orca mag sowieso niemanden und das Problem ist halt, dass Willi eigentlich Kunststücke machen soll, weil es ist halt so ein Vergnügungspark und Willi will das nicht. Und dann fängt sich halt Jesse an, mit ihm anzufreunden und für Jesse macht er dann diese Kunststücke, lässt sich auch berühren, was nicht mal die Trainerin hinkriegt und so weiter und so fort. Und diese ganze Geschichte auch noch mit einer quasi Vaterersatzfigur namens Randolph, einem, wie sagt man jetzt eigentlich korrekterweise, Native, also quasi ein Einwohner Amerikas, darf man Indianer sagen?
Ich denke, wir dürfen hier.
Wir dürfen, okay. Ja, gut. Ja, du hast so mal...
Ein Ureinwohner. Ein Ureinwohner.
Ja, ich habe gerade für den englischen Begriff gesucht, aber kommt mir nicht in den Sinn. Naja, auf jeden Fall, da entwickelt sich der erzählt eben von diesen Indianer, von diesen Ureinwohnergeschichten und es hat sie dann so, ja, es entwickelt sich halt da was daraus und dann sagen sie halt, oh, wenn du, dann wird halt irgendwie klar, dass da Willi einfach leidet, weil seine Familie getrennt ist und weil er in einem Delfinbecken ist, was viel zu klein für ihn ist. Und dann sagt die Trainerin, guck mal, Jesse, wenn du den dazu bringen könntest, ein paar Kunststücke zu machen, dann würde der Chef auch mehr Geld investieren, dann gibt es ein größeres Becken, also trainiert er den Willi und Willi hat Freude und dann kommt es zu großen quasi überzeugen sie den Chef davon, dass Willi fähig ist, Kunststücke zu machen. Und ja, das ist er halt so, ne, das ist er begeistert und dann gibt es ein großes Event und dann ist der große Aufführungstag und alle sind stolz auf Jesse und Willi und was passiert? Die ganzen Kinder sind in diesem Observatorium, das ist also wie quasi so ein Aquariumtag und klopfen gegen diese Scheibe. An diese Szene müsstest du dich eigentlich erinnern.
Ja, durchaus, so dunkel, ja.
Ja, weil ich glaube, es ist ziemlich kennzeichnet. Also ich dachte nur so, als ich das so gesehen habe, so, ja, wäre ich jetzt diesen Orca, wäre ich auch angepisst. Also ganz ehrlich, wer will dann schon an die Scheibe geschlagen kriegt? Also ich meine, so wirklich so ganz offensichtlich an die Scheibe schlagen von diesen Kinderhänden. Also das ist wirklich so dieses rhythmische Terrorisieren. Und dann macht halt Willi nix das, was Jesse von ihm will, was passiert, alle sind enttäuscht, alle sagen, boah, nö, das geht nicht, der Chef ist, boah, ich hab Geld, das war, boah, das geht gar nicht. Ja, und das ist dann das Nächste, der Jesse sagt dann so, ja, ich haut ab nachts und will halt eigentlich gehen. Und dann kriegt er zufälligerweise mit, wie halt, als die Kinder an die Scheibe geklopft haben, hat sich eine Schraube gelöst, weil Willi voll gegen die Scheibe geschwommen ist, um quasi die Leute zu verschrecken, um die Kinder zu verschrecken. Und jetzt kriegt er halt mit, dass der eine Chef halt diese Schraube manipuliert, sodass der ganze Tank quasi auslaufen würde und Willi draufgehen würde und dann wäre es ein Versicherungsfall. Und der kostet irgendwie $4 Millionen. Also genug wert, dass man ihn einfach draufgehen lässt. Ja, und das kriegt der Jesse mit, weckt dann den Randall, also dieser Ureinwohner, der sagt dann, okay, wir können jetzt nichts tun und wir machen jetzt, dann sagt halt Jesse einfach nur so, hey, lass uns ihn einfach befreien. Die rufen dann noch die Trainerin an und die hilft ihnen dann auch und dann fangen die eigentlich an, diesen Orca aus dem Wasser zu holen und durch die halbe Stadt zu schleppen, klauen auch noch gerade das Auto vom Pflegevater von Jesse. Und er merkt es dann und quasi ruft die Polizei an und dann kriegt er das mit, ah, das war Jesse, oder was ist denn los und so weiter, fucken den auch noch an. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich wusste schon, dass das geht, aber es ist halt so die Zeit vor Handys, ne? Ich habe die schon wieder total vergessen.
Das heißt, die hatten dann so richtig so CB-Funk im Auto.
Ja, oder genau, also genau.
So ein öffentliches Funkgerät, ja. Ja, stimmt, das war in den 90er Jahren tatsächlich auch so ein Ding noch, CB-Funk. Ich erinnere mich dunkel daran.
Ja, gut, ja. Du hast ja hauptsächlich deine Diktiergeräte gehabt, Gregor. Also so cool warst du dann auch nicht, ne?
Och, naja.
Du hast es zwar deinem Diktiergerät immer gesagt, wie cool du bist. Allerdings, wir wissen alle, dass du nicht cool warst. Also.
Ja, die Meinungen darüber waren geteilt. Also alle anderen hatten die eine Meinung, ich war anderer Ansicht.
Ja, genau. Also auf jeden Fall fangen sie halt dann an, den Wal quasi bewässern ihn immer wieder mal bei Tankstellen und fahren ihn dann, wollen ihn halt zum Ozean fahren, dann kriegen sie es irgendwann mal hin, dass sie irgendwo festsitzen, dann kommt der Pflegefahrer und sagt, was machst du mit meinem Auto, blablabla, und dann klärt Jesse, bitte, ich will nur den Wal retten. Warum sag ich, warum nenne ich den immer Wal? Ich meine, einen Orca retten. Und
ja, ist doch ein Wal, oder?
Wenn ich jetzt Vorbereitung gemacht hätte, wüsste ich das jetzt.
Ich würde sagen, ein Orca ist ein Wal, tatsächlich.
Nico, ja. Bist du besser vorbereitet als ich? Das kann nicht sein.
Nein, ich bin allgemein gebildet. Was denn?
Okay.
Wobei ich mir das, also ich habe an die Filmszenen jetzt keine große Erinnerung mehr. Ich stelle mir das aber gerade lustig vor, wie du da an den Tankstellen vorfährst. So, ja, ich hatte hier die Dieselzapfsäule Nummer 3 und dann bräuchte ich noch ein paar Kannen Wasser für unseren Wal. Bitte, danke.
Es ist tatsächlich so, dass irgendjemand dann mal so vorbeiläuft und so, aha, nett. Und dann, ja, danke. Und dann fahren sie einfach weiter.
Ja, was man halt so macht, das ganz normale Leben.
Ich habe nur schon mal meinen Orca bewässert. Guck nicht so doof, ne? Also
ja, eben, der trocknet ja sonst ein.
Okay, auf jeden Fall. Ja, dann versuchen sie ja mit der Hilfe des Pflegevaters, der dann sagt, okay, ich mach das für dich, so der Mann, fahren sie dann halt zurück, der kann sie da rausretten, sie machen da weiter und der Besitzer von diesem Vergnügungspark hat das mitgekriegt, dort der wütend, hat seine Schlägertypen und er selbst sich da quasi hingestellt und dann sitzt sie morgens da und stehen vor dieser Bucht, wo dann Willi quasi rausschwimmen sollte. Und dann stellt sich die Männer und also der Chef und seine Schlägertyp erstmal im Weg. Und dann sagt der Pflegevater, ich tue das für meinen Pflegesohn, den ich erst seit 3 Tagen kenne, und fahre die Leute um. Die springen noch im letzten Moment aus dem Weg. Und dann können sie wirklich Willi quasi dazu bewegen, ins Wasser zu gehen. Die Leute, also die Schlägertypen kommen natürlich nach, schlagen auch nur einmal den Jessie und dann sagt Pflegevater, das geht gar nicht, nicht mein Sohn, die ganz emotionale Schiene. Und dann ist halt so, dass der Chef des Vergnügungsparks natürlich weitergedacht hat und gesagt hat, so, ich habe mir so 2 Kutter genommen und die haben Sätze ausgeworfen. Und dann sieht man quasi die gleiche Sache wie er, dass Willi quasi gegen diese Netze schwimmt, schon wie in der Anfangssequenz, als er gefangen worden ist. Und dann sagt Jessie so, nee, ich gebe jetzt nicht auf und rennt an dieser Bucht entlang, dieser Steinbucht entlang und sagt, komm Willi. Und Willi schwimmt ihm nach, weil Willi ihm ja auch gehörig ist. Und am Ende sagt er so, hey, ich will, dass du den größten Sprung deines Lebens machst, um damit du rausgehst aus dieser Bucht. Und dann klettert er auf diese Steinbucht, also Jessie klettert auf diese Steinbucht herauf und sagt so, Willi, spring! Und was macht Willi? Der Orca nimmt einen großen Ansprung und pff, das ist diese ganz ikonische Szene, die man auch auf dem Filmposter sieht.
Wie seinerzeit Kit bei Knight Rider, wenn der Turbo Boost an war. Da wurden Sprünge gemacht, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte.
Genau. Also ich habe die Szene angeguckt und dachte so, sind die mit irgendwas Nasses über den Jungen irgendwie so geschwommen, irgendwie so, so sah aus wie so ein Plastik-Orca, der so nass gemacht wurde, dann über den Jungen, der so und dann ist Willi in der Freiheit und Jessie guckt ihm nach und sagt, tschüss Willi, hab dich lieb, und dann kriegt er noch umarmt von seinem Pflegeeltern und sie sagen, oh komm, lass uns nach Hause gehen, und dann siehst du noch ganz viele Orca, siehst du die Orca-Familie von Willi und natürlich letztendlich auch Willi, der ja gekennzeichnet ist durch diese hängende Flosse, in den Sonnenuntergang schwimmen. Nochmal mindestens 5 Minuten lang Orca-Shots, ja.
Allgemein waren, glaube ich, Filme damals noch langsamer geschnitten als heute. Das fällt einem dann heute erst auf, wenn man die dann heute wieder anguckt, oder? Insgesamt waren die alle sehr viel ruhiger.
Also ich habe ihn tatsächlich viel schlimmer erwartet, der Film. Ich fand ihn dann letztendlich gar nicht so schlimm, weil er sehr auf der emotionalen Ebene arbeitet und da ist er halt wirklich ein Klassiker. Aber ja, stimmt schon. Also diese Orca-Shots, die sind langweilig. Also ich weiß nicht, mein Aufmerksamkeitsspanne reicht das einfach nicht mehr.
Nee. Ja, man ist es heute echt nicht mehr gewöhnt. Aber der Film war ja seinerzeit doch richtig erfolgreich, so wie ich mich erinnere.
Ja, zumindest haben wir ihn beide gesehen, ja. Obwohl wir von verschiedenen Baujahren sind, ja.
Ja, absolut. Aber ich meine, so rückwirkend betrachtet, also so von den ganzen Handlungen her, sie haben schon auf eine ziemlich sichere Schiene gesetzt, oder? Ne? Der Junge aus schwierigsten Verhältnissen, dem danach dann das gelingt, was kein anderer schafft. Also so diese typische Underdog wird erfolgreich Schiene. Dann sowieso hier Kind zieht natürlich Leute an, weil Kind ist ja immer süß, ne? Und dann noch hier Tier, da hat man, glaube ich, schon so ein bisschen auf so sichere Pferde gesetzt, wo man den Film zusammengeschrieben hat, könnte ich mir vorstellen. Also ich will es jetzt gar nicht schlecht reden, der war ja recht erfolgreich und allem drum und dran, aber also groß was riskiert hat man, glaube ich, nicht, wenn man das Drehbuch geschrieben hat.
Nein, tatsächlich nicht, und ich finde es sehr lustig, dass wirklich der Junge auch sein Markenzeichen ist, seine Mundharmonika. Und so dachte, hey, heute, ich weiß nicht, wie alt der Junge ist, 12, heute kiffen sie, früher haben sie Torte gegessen, geklaut, Mundharmonika gespielt.
Ja, die berühmten 90er-Jahre US-Tortengangs, wer kennt sie nicht? Also die waren ja gefürchtet weltweit quasi.
Genau, überall in den USA, sobald ein Tortenlieferwagen offen stand, waren die Torten nicht mehr sicher. Sie wurden geklaut. Sie wurden auseinandergezupft und es wurde auf ihn rumgetreten.
Ja, irgendwie später hörte man ja auch, dass die Konditoren sich dann irgendwann die ausgedienten Geldtransporter gekauft haben, um ein bisschen mehr Sicherheit für das Backwerk zu haben beim Transport.
Ja, und dann haben sie, dann haben die Jugendlichen direkt dann gesagt, Torte ist langweilig, jetzt machen wir gleich Koks.
Ja, so ist ja auch das weiß. Übliche, ne? So, ich meine, so Sahnetorte als Einstiegsdroge, das kennt man.
Ja,
kennt man.
Das kennst besonders du, ne, Gregor?
Naja, ich bin über das Stadium immer noch nicht hinaus.
Ja, genau. Ja, ich hab allerhöchstens noch mal ein Paprikastückchen oder so gegessen, aber jedenfalls, ich bin da diesen ganzen Verführungen erlege ich ja nicht mehr, damit ich irgendwann mal...
Ganzes Paprikastückchen hier habe. Ja, heute gönnst du dir aber.
Moment. Ja. Es war ein schwacher Moment, ich hätte nur das halbe essen dürfen, aber immerhin habe ich was dann zu berichten im Fleischentzug. Wenn ihr auch gerne abonnieren könnt, denn RS findet hier den Show Notes.
Ja, macht das.
Bitte, macht das einfach. Bitte, ja, bitte genau. Macht das. Ja, also so viel zu Free Willy war eigentlich sehr tragbar, würde ich doch sagen, für einen Klassiker. Und die Musik ist natürlich, die Musik ist mir noch aufgefallen. Die Melodie kennt nämlich jeder, sobald man sie hört. Und es wäre jetzt eigentlich noch ganz interessant zu wissen, wer sie geschrieben hat, aber da ich heute nicht googeln werde und mich nicht vorbereitet habe genug, zumindest habe ich den Film gesehen. Ja, ich weiß nicht, es wird irgendjemand Berühmtes gewesen sein. Moment, ich google einmal.
Ja, genau. Oder soll ich schnell googeln, wenn du nicht willst? Mir ist ja egal.
Nee, das Ding ist nur, ich muss hier die Taste loslassen fürs Teamspeak, deswegen klappt das nicht so ganz. So. Musik. Oh, ist doch niemand Berühmtes. Okay.
Also Wikipedia, Basil oder Basil,
Boleduris. Noch nie gehört.
Ja, wer kennt ihn nicht?
Ich dachte, es ist irgendwie John Williams oder so, aber tatsächlich ist, glaube ich, die Melodie ziemlich bekannt. So.
Ja, Vicky sagt, Basil Poliduris, geboren als Basilis Constantine Poliduris, geboren 45 in Kansas City, gestorben 2006 in Los Angeles, war ein US-amerikanischer Filmkomponist mit griechischen Wurzeln, der im Alter von 7 Jahren bereits Klavierunterricht genommen hat. Das habe ich damals auch, aus mir ist nichts geworden.
Naja, immerhin. Doch, ich meine, immerhin hast du dich hier in Nerd und Krempel reingeschlichen. Also ich meine, aus dir ist ein Podcast geworden. Du bist beim Grauen Rat, was schon mal die Auslandschweizerin nicht hinkriegt, auch wenn sie es immer wieder versucht. Immerhin, das hast du hingekriegt, Gregor.
Sie soll nicht aufgeben. Irgendwann wird sie es schaffen.
Ich glaube, das nimmt sie sich zu Herzen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist das eigentlich jetzt sehr traurig mit diesem Orca, weil den haben sie irgendwann mal ausgewählt für sehr viel Geld. Der Orca hieß in Wirklichkeit Keiko. Und dann ist er gestorben an Lungenentzündung, 1,5 Monate oder so. Auf jeden Fall nicht viel später. Also dementsprechend, ja.
Das ist ja dann ein tragischer Schluss der ganzen Geschichte.
Ja, letztendlich irgendwie schon, ne? Also ich meine, sie haben noch 2 weitere Folgen mit ihm gedreht, aber ich mag mich an die Inhalte der 2 anderen nachfolgenden Filme ehrlich gesagt nicht erinnern. Das heißt eigentlich nicht viel.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Nachfolgefilme überhaupt angeschaut habe.
Ja, das wird besser nicht.
Den zweiten möglicherweise, also den dritten auf gar keinen Fall.
Was gibt's im dritten? Moment, ich gucke mal. Free Willy die Rettung. Bam, 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 bam. Auch irgendwas mit Wale. Ach, egal. Ja, ich mag das jetzt nicht durchlesen.
Ja, es
irgendwas mit Wale. Das war jedenfalls wieder.
Jesse spielt wieder mit, sehe ich gerade. Und ja, irgendwas mit einem Forschungsschiff und einem Walfängerschiff.
Genau, irgendwie sowas. Ich glaube, den habe ich gesehen. Warum habe ich den gesehen? Warum hat mich niemand abgehalten?
Ja, vielleicht lief gerade nichts anderes.
Ich ja, glaub, das war
das damals. Wir hatten ja nichts. Wir hatten 3 Programme und die waren noch schwarz-weiß.
97, ja, das. Genau, das ist lange, lange her. Genau, 20 Jahre, genau.
Ja, ziemlich, ja.
Ja, ziemlich, genau. Auf jeden Fall so viel zu Free Willy. Ja, Kann man sich ansehen, muss man sich nicht ansehen. Ich habe ihn auf Amazon Prime ausleihen müssen für 4 €. Weil natürlich nicht einfach bei mir so zu Hause lag.
Alles für den Podcast hier.
Das alles für Einsatz. Den Podcast. Wir sind so aufopferungsvoll für euch. Deswegen müsste ich an dieser Stelle auch sicherlich mal erwähnen, dass wir alle möglichen Social-Media-Accounts bespielen. Sogar so Dinge wie MySpace, wo kein Schwein mehr ist, oder StudiVZ.
Wer kennt wen?
What?
Wer kennt wen zum Beispiel?
Da habe ich ja wirklich ein Gedankenflash.
Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, eingestellt worden. Ja, nachdem sich die beiden letzten Benutzer tatsächlich nicht gekannt haben, war das Ding nicht mehr sinnvoll.
Vermutlich, ja, genau, ja. Naja, auf jeden Fall. Oh Gott, wer kennt wen? Oh Gott, das ist ewig hier. Ja, genau. Auf jeden Fall, wir tun alles für diesen Podcast. Wir sind ja euer Lieblings-Nerdcast, ne? Also an uns kommt ja allerhöchstens noch der Kamerad hin. Oder der Once More Befehling.
Vielleicht, ja.
Ja.
Eventuell, ja.
Eventuell, aber wir sind ja euer Nummer 1 im Nerdcasting. Und egal, ob die Auslandschweizerin sagt, Nerdcasts sind wie Schmick-Kanal auf YouTube. Wir sind einzigartig. Wir sind der beste Schmick-Cast auf dieser Welt. So nett. Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich habe mich auch extra hübsch gemacht für diese Aufnahme. Das sieht man ja. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Gut, ja, von mir aus, meine Güte.
Gott sei Dank musste ich niemand sehen. Leider kann dich niemand sehen. Wir haben ja zwar, glaube ich, irgendwann mal einen Twitch-Kanal gehabt, aber naja, also das ist so der Gregor im Norden von Deutschland, der in seinem Gutsherrenhaus lebt. Der einsame Prinz, der noch erobert werden muss. Naja, auf jeden Fall.
Ja, mit Radiogesicht.
Mit Radiogesicht, genau. Auf jeden Fall, in diesem Sinne, übergebe ich an dich, Gregor, und deinen Film Brust und Keule.
Ja, Brust oder Keule ist tatsächlich bedeutend älter als Free Willy, denn ich bin ja auch bedeutend älter als du. Das ist also auch so ein kleines Stückchen vor meiner Geburt veröffentlicht worden, nämlich 76 ist er, glaube ich, erschienen. Also der ist jetzt schon 41 Jahre alt und ist eine französische Filmkomödie in der Hauptrolle mit Louis de Funès, den kennt man sicherlich aus so zahlreichen Klamauk-Filmen eher 60er Jahre. Also Louis de Funès, ja, kennt man, glaube ich, also eben so diese...
Wie war das nochmal? Wie war es nochmal?
Ja, hier, nein, doch, oh.
Was doch, oh.
Genau das. Der hat immer so ziemlich, so ziemlich hektische Klamaukrollen gespielt, hat immer so hektische Charaktere gespielt und hatte dann das, kann man mal kurz reinschieben, hatte dann tatsächlich irgendwie Anfang der 70er Jahre, 73, 74 irgendwie einen Herzinfarkt. Und Brust oder Keule war dann tatsächlich der erste Film, den er danach wieder gedreht hat und hat dann auch extra eine ruhigere Rolle bekommen, sich erbeten, keine Ahnung. Also der ist nicht ganz so zappelig, trotz Louis de Funès. Und ist eine Filmkomödie, die sich mit Essen und Trinken eigentlich beschäftigt, kann man so sagen. Also so die Haupthandlung ist eben, Louis de Funès spielt einen Restaurantkritiker, Charles Duchemin heißt er in dem Film, der einen Restaurantführer herausgibt, so im eigenen Verlag. Also da wird ganz eindeutig hier auf so hier den Dumont oder den Guide Michelin oder diese ganzen französischen Restaurantführer angespielt und den Horror der feinen Restaurants, ob sie einen Stern verlieren oder einen dazu bekommen und sonst was. Also das alles sehr pointiert auf die Spitze getrieben natürlich. Und der kämpft in diesem Film quasi gegen seinen Widersacher, einen Großindustriellen namens Tricatel, Vorname weiß ich jetzt nicht, aber weil es ein französischer Film ist, vermutlich Jacques oder François, ich muss mal kurz nachgucken, Jacques Tricatel, tatsächlich gut geraten, der also Fabrikessen produziert für Autobahnraststätten, für Imbissbuden, für solche Sachen, so Fastfood-Restaurants. Und der jetzt aber anfängt, auch normale Restaurants aufzukaufen und dann eben mit absolut minderwertiger Nahrung zu versorgen Und dagegen kämpft natürlich hier dieser Vorreiter der gehobenen Küche, kämpft natürlich großartig an. Der Film selber hat natürlich trotz allem wahnsinnig viele Slapstick-Elemente, ist auch aus heutiger Sicht furchtbar geschnitten. Das kann man leider nicht anders sagen. Die Musik, die klingt wie in allen französischen Filmen aus der Zeit, weil wie in allen französischen Filmen aus der Zeit wurde sie von Wladimir Kosma gemacht. Ich glaube, die hatten damals nur einen einzigen Filmmusikkomponisten in Frankreich. Zumindest war er zu der Zeit irgendwie omnipräsent.
War der irgendwie so Kriegsgefangener oder so und musste quasi für alle Filme komponieren?
Das könnte ich mir gut vorstellen. Also
Weil das ist so ein russischer Name und so zu Zeiten des Krieges, ne? So wie.
Ja, wer weiß es schon, ja. Also was man vielleicht heute noch eher noch kennen könnte, das waren hier diese Teenie-Komödien quasi La Boom und La Boom 2. Da hat er auch die Musik gemacht und den Stil erkennt man irgendwie. Also ist jetzt nicht so, dass man sich an Musik aus dem Film erinnern würde, aber man erkennt irgendwie die Handschrift. Und der Film, der hat wahnsinnig viele Klamauk-Elemente, das muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist trotz allem, finde ich zumindest, jetzt nicht ganz so platter Humor, wie es dann beispielsweise 10 Jahre später hier die hochgeschätzten großen deutschen Schauspieler Thomas Gottschalk und Mike Krüger verbrochen haben. Also irgendwie finde ich tatsächlich, dass der Film ja technisch gesehen überhaupt nicht gut gealtert ist, aber ich finde, man kann den angucken. Also das Ganze eskaliert dann irgendwann. Also irgendwann wird dann der Duchemin in einem Restaurant, was inzwischen zu Tricatel gehört, vom Wirt mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, diesen ganzen Industriefraß in sich reinzustopfen, weil in der Vergangenheit er wohl diesem Restaurantwirt mal einen Stern aberkannt hat oder zwei sogar. Und dieser Industriefraß, der führt dann dazu, dass der große Duchemin sein Geschmacksempfinden verliert, ins Krankenhaus muss, sich aber schon auf eine Fernsehduellshow mit dem Tricatel eingelassen hat, wo es danach eben auch irgendwie so eine große Geschmacksprobe hier, Lebensmittel am Geschmack erkennen und so geben wird, natürlich und so weiter. Großes Finale, die Duchemin und sein Sohn, zu dem kann man auch gleich noch was sagen, die brechen dann in die Fabrik vom Tricatel ein und das ist so eine großartige Szene, finde ich, weil natürlich ist das alles total überzogen, aber wenn man uns überlegt, wie unsere Lebensmittel heute mit irgendwelchem Zeug verarbeitet werden, wo man gar nicht wissen will, was da alles an Zutaten drin sind, hat das Ding ja doch mehr Aktualität, als man glauben könnte. Und dort wird es halt großartig dargestellt, also dafür, dass der Film offensichtlich kein Budget hatte für Effekte, wo man dann eben sieht, dass hier irgendwie Kunststoff in Gussformen dann in Hähnchen- oder Forellenform rauskommt, in der entsprechenden Farbe angestrichen wird und das dann eben verpackt wird als Lebensmittel und solche Geschichten. Und es ist irgendwie auf seine eigene Art und Weise großartig. Das Ganze hat natürlich auch noch so einen Nebenhandlungsstrang, nämlich sein Sohn ist auch erwachsen, schon im Erwachsenenalter, soll den Verlag irgendwann mal übernehmen. Der hat aber so ein geheimes Doppelleben und tourt nebenbei mit einem recht erfolglosen kleinen Provinzzirkus durch die Lande. Und das darf der Vater natürlich nicht erfahren. Natürlich erfährt er es irgendwann. Und es kommt zwischendurch zum Zerwürfnis. Am Ende kämpfen sie aber dann doch beide wieder am selben Strang gegen Tricatel. Und im großen Finale in dieser Fernsehshow geht dann eben auch der Sohn raus und besteht mit leichter Hilfe vom Vater diesen Geschmackstest. Und großer Gag am Schluss ist dann tatsächlich, am Ende wird dann der Duchemin in die Académie Française aufgenommen hier als Ehrenmitglied oder keine Ahnung was für sein Werk. Und es gibt ein großes Festessen und er zieht dann an der Gabel aus der Pastete, die als Vorspeise serviert wird, seine Taschenuhr heraus, die ihm bei dem Einbruch in Tricatels Firma verloren gegangen ist. Also da gibt's dann eben auch nur diese Scheiße zu fressen, auf Deutsch gesagt.
Okay, so quasi wie das Schicksal erhält ihn zurück.
Ja, genau. Und also ich finde, vom Technischen her müssen wir nicht drüber reden. Es ist halt ein billiger 70er-Jahre-Film aus heutiger Sicht. Die Schnitte, also ich habe von Filmen nicht so viel Ahnung, aber die Schnitte sind furchtbar. Die Handlung hat teilweise Löcher. Es gibt erkennbare Filmfehler und alles drum und dran. Aber eben in diesen heutigen Zeiten, wo immer mehr Lebensmittelskandale auch und so ans Tageslicht kommen, weil irgendein Ramsch in fertig verarbeitetes Essen reingemischt wird, der da nichts drin zu suchen hat eigentlich, finde ich eigentlich, dass der Film zu seiner Zeit das irgendwie ja schon fast so zukunftssehend irgendwie behandelt hat, wenn auch eben auf der Klamauk-Schiene. Also ich finde, den kann man sich durchaus mal angucken. Geht auch nicht so lange, der geht irgendwie knapp über anderthalb Stunden. Also zu der Zeit waren Filme ja noch nicht so mit Überlänge und so. Das war ja damals die normale Spielfilmlänge. Man, wie gesagt, 41 Jahre ist der Streifen alt.
Ja, klingt auf jeden Fall etwas, was man sich sicher angucken könnte und keine Kalorien dazu zu sich nimmt. Ja.
Ja, also den Film sollte man entweder mit richtig feinem Essen genießen oder aber halt mit dem ärgsten Industriedreck, den man finden kann. Also man muss sich auf eine Seite schlagen. Soweit ich weiß, also ich habe den tatsächlich als DVD zu Hause, aber soweit ich weiß, kann man den im kostenlosen Sortiment von Amazon Prime Video sich angucken, wenn man das denn jetzt tun möchte.
Tut das auf jeden Fall. Ja.
Was ich zu dem Sohn noch sagen möchte hier, also zu dem, also im Film zu dem Sohn von Monsieur Duchemin, der wird gespielt von einem französischen Komiker, der sehr jung schon gestorben ist bei einem Motorradunfall, der liebt es schnell zu fahren, mit dem Künstlernamen Coluche. Der war wohl in Frankreich zu seiner Zeit eine richtige Größe. Bei uns ist der, glaube ich, wirklich nur durch diesen Film bekannt. Das war aber tatsächlich wohl ein recht bekannter in Frankreich zu seiner Zeit Komiker.
Durchaus, ja. Okay, mir sagt das nichts, weil ich durch viel zu jung bin dafür.
Ja, der ist vor deiner Geburt gestorben. Der ist 44 in Paris geboren, 86 in Opio bei Grasse verstorben, eben bei einem Motorradunfall. Michel Colucci, so heißt er mit bürgerlichem Namen, starb im Jahr 86 im Alter von 41 Jahren in Südfrankreich durch Genickbruch bei einem Motorradunfall. Er ruht auf dem Gemeindefriedhof von Montrouge in der Pariser Banlieue.
Was auch nicht ein letztes Grab in der Banlieue. Naja, gut. Ja.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja.
Ich sehe auch gerade, dass der einige Filme mitgemacht hat, aber ich kenne außer Brust oder Keule keinen einzigen. Was mich an Brust oder Keule so ein bisschen, aber ich meine, das haben ja viele Filme, wenn die Titel übersetzt werden. Der heißt im Original L'aile ou la cuisse. Was ja dann eigentlich heißt Flügel oder Keule. Und ich sehe nicht ganz, warum man das mit Brust oder Keule übersetzt hat, weil eigentlich hätte man den auch Flügel oder Keule nennen können. Hätte jetzt dem Film meines Erachtens nicht unbedingt geschadet.
Ich wusste gar nicht, dass du so gebildet bist, Gregor, dass du tatsächlich auch Französisch sprichst. Das ist mir etwas total Neues.
Ja, Google Translate macht's möglich.
Ach, warum hast du die Lorbeeren jetzt nicht eingesagt? Das ist aber schade.
Ach, meine Güte, man ist ja bescheiden, oder? Naja, nicht immer,
du,
aber...
Du bist besonders bescheiden.
Bitte? Ist da irgendein Zweifel dran? Hallo?
Niemals. Ich will ja meinen Mitpodcaster quasi behalten, auch wenn ich hier immer noch der Affe vom Dienst bin und alles schneiden darf und mich andauernd von dir, ne, irgendwo so, ne?
Ja, eine Runde Mitleid. Ich schick so ein Trikatell-Gummihuhn zum Aufbacken vorbei. Okay.
Gut. Gummihuhn? Nee, aber, das Gummihuhn aber hat definitiv keine Kalorien, oder?
Ja, aber für dich auch mit dem Salat, auch eine sehr schöne Szene hier mit deinen Salatblättern oder so. Da sieht man auch so grüne Gummifolie, die dann so in Kopfsalatblattform gestanzt wird. Sehr, sehr schön. Am Ende kommen dann die Salatköpfe raus, die aufgeblasenen. Das ist ein Träumchen.
Solange sie keine Kalorien haben, ist das und trotzdem einen Nährwert haben, ist das für mich, ist das gut und dann werde ich noch dünner und passe mir noch mehr Klamotten und ich kann noch mehr davon im Fleischentzug.
Ja, erzähl darüber haben wir das schon oft genug gesagt, im Fleischentzug?
Du hast doch nicht oft genug der graue Rat gesagt.
Stimmt, der graue Rat, super, der graue Rat. Sind wir jetzt wieder so im Schnitt?
Ich glaube, jetzt sind wir eigentlich sehr gut drin, damit wir niemand jemals denken könnte, dass wir nicht Krieger und Christ sind.
Oh mein Gott, das, nein.
Nein,
das,
nein.
Die Idee könnte niemand nein, kommen.
Um Himmels Willen, das ist doch ganz klar, dass das Original hier dran ist, ne? Und dieses Kunstwerk veranstaltet hat, namens Podcast.
Ja, also wenn ihr jetzt glaubt, unsere Stimmen klingen dann doch ein bisschen anders, dann sucht euch einen Grund aus. Entweder hat's Auphonic verhauen oder aber wir sind gerade ein bisschen erkältet oder sind gerade noch im Stimmbuch drin.
Oder ist es irgendwie die Erkältung, die sich in euren Ohren festgesetzt hat und seitdem klingt der Chris weiblich und der Gregor
sprich dich offen aus. Ich kann damit umgehen.
Ja, ihr wisst schon, wie ein gewisser Busfahrer aus dem Süden Deutschlands. Nein, das ist nur ein Trick, dass euer Gehör quasi mit euch spielt. Wir sind die Originale und wir wissen genau, was wir hier tun und hört mehr Grauen rein.
Ja, absolut. Absolut.
Ja. Also ja, nicht, dass ihr irgendwie so auf irgendwelche komischen Gedanken kommt, ne? Also auf keinen Fall. Wir sind das Original. Wir sind definitiv das Original. So.
Solange das Gegenteil uns nicht bewiesen wird, sind wir das Original. Punkt.
Genau. Und um das zu beweisen, werde ich dann gleich nach dieser Aufnahme mit meinen zwei Katzen schmusen gehen und ein Foto darüber auf Instagram machen.
Ja, stimmt, auf Instagram sind wir auch, genau, das habe ich vorhin Instagram aber gar nicht erwähnt.
Ja, genau, auf Instagram ist die unter
Twitter, Facebook,
was auch immer euch in den Sinn kommt, sind wir auf Google Plus. Also ich müsste das, als Chris müsste ich das wissen.
Google Plus, gibt's up.net noch?
Wenn es es noch gibt, dann müssen wir auf jeden Fall da das nächste Social-Media-Profil machen.
Auf X-Videos, Pornhub und YouPorn, da sind wir aber unter anderem Namen, da müsst ihr uns suchen. Mal schauen, ob ihr uns findet.
Was haben wir auch immer dafür dann Inhalt posten? Ich möchte es persönlich nicht wissen, aber klar, wenn ihr das euch dafür interessiert und ihr die richtige Zielgruppe seid, auch da ist Nerd und Kreppel für euch der richtige Ansprechpartner.
Euer Lieblings-Nerdcast.
Euer Lieblings-Nerdcast. Genau. Ja, gut. Ich glaube, wir sind schon fast wieder am Ende unserer sehr originellen und auf jeden Fall authentischen Folge. Lieber Gregor, ganz liebe Grüße nach Nerdhausen und
an die beiden Echten hier, also Pottwichteln hin oder her, aber schließt euer Studio das nächste Mal ein bisschen besser ab, sonst kommen wieder so zwei Typen wie wir da rein und machen so einen Blödsinn.
Ah, die Echten? Wir sind die Echten, das wissen sie nur noch nicht. Sie werden ersetzt.
Das schneidest du dann raus, wollte ich sagen.
Ja, ich, der Schneideraffe, der macht das dann, ja, genau. Hallo, wir ersetzen die, wir sind besser als die. Nee, aber auf jeden Fall, habe ich schon gesagt, Fleischentzug hören, grauen Rat hören. Machen die noch für irgendwas anderes?
Genau.
Machen die noch für irgendwas anderes Werbung? Also machen wir noch für was anderes Werbung eigentlich natürlich?
Heute machen wir dann trotzdem noch mal fürs Pottwichteln Werbung, weil das ist
ganz genau, großartig. Genau. Nicht, dass wir damit gemacht hätten, weil wir sind klar immer authentisch die genau gleichen Leute, die ihr, ich weiß nicht, wie oft veröffentlichen wir eigentlich, wie ihr auch immer wöchentlich hört, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir sind euer Lieblings-Nerdcast und bleibt euch uns treu und man hört sich.
Jo, macht's gut. Ciao.
Tschüss.